Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Der 26. August 2026, der steht künftig auf vielen Grabsteinen bedeutender Künstler. Wir erinnern im heutigen Fazit an den ungarischen Schriftsteller und Fotografen Peter Nádosch und an den Zeichner, Maler und Kinderbuchautor Hans Traxler. Auch Schauspieler Tim Curry aus der Rocky Horror Picture Show ist gestorben. Wir haben es gerade gemeldet, ebenso der Tatortschauspieler Andreas Hoppe. Aber wir schauen auch nach vorn in diesem Fazit, sind beim Popkulturfestival in Berlin und beim Lausitz-Festival in Cottbus und wir reden über zwei neue deutsche Filme, die morgen in den Kinos starten, Staatsschutz und Der Heimatlose. Er wurde schon lange für den Literaturnobelpreis gehandelt, der ungarische Schriftsteller Peter Nádosch. Heute ist er mit 83 Jahren gestorben, zu Hause im Dorf Gomboszek, wo er seit über 40 Jahren mit seiner Frau gelebt hat, zunehmend sehr zurückgezogen. 1000, 1300, sogar 1800 Seiten umfassen seine Romane. Darin erzählt er von dem, was Menschen empfinden und erleben, wenn sie Zeiten voller Gewalt ausgesetzt sind. Wir in Europa, hat Nádosch mal gesagt, sind alle Kriegsversehrte. Tobias Wenzel hatte das Glück, Peter Nádosch mehrfach persönlich zu treffen und einmal mehr zeigt sich, wie intensiv solche Besuche sind, wenn man die Autoren zu Hause und auf einem Spaziergang zum Erzählen bringt.
Dann bekomme ich Herzklopfen, wenn richtig schöne Frauenschuhe sehe.
Erzählte Peter Nádosch einmal ungewohnt überschwänglich, um allerdings direkt danach wieder in den für ihn und auch sein Schreiben so typischen melancholischen Grundton zurückzufallen.
Mich hat immer interessiert, wie das andere Geschlecht geht. Meine Mutter erwartete ein Mädchen, das hat mich betroffen gemacht, dass ich als Junge nicht erwartet wurde.
Als Glückszustand bezeichnete Nádosch ausgerechnet seine Nahtoderfahrung infolge eines Herzinfarktes, die er in dem Fototextband »Der eigene Tod« in Worte zu fassen versuchte. Ansonsten sind die Momente des Glücks und auch der erwiderten Liebe spärlich in den Büchern dieses ungarischen Autors von Weltrang. Meist ist es nur eine Ahnung davon, wie wenn im Roman Parallelgeschichten ein Mann die von ihm begehrte Frau umarmt, die kein Interesse an ihm hat. 18 Jahre arbeitete Nádosch an dem 1700 Seiten starken Roman. Darin folgt er mit beeindruckender Souveränität den Lebensläufen einer deutschen und einer ungarischen Familie, die über die dramatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts miteinander verknüpft sind. Es war das erste Buch, das Nádosch nach der kommunistischen Diktatur in Ungarn schrieb und das er dementsprechend als große Befreiung empfand. Er nahm sich auch die Freiheit heraus, nicht nur die Bestialität, sondern auch den Körper des Menschen gnadenlos exakt darzustellen. So beschrieb Nádosch den Sex eines aneinander vorbeiliebenden Paares auf mehr als 100 Seiten. Außerdem, wie ein deutscher Lageraufseher vor seinem heimischen Kamin masturbiert, nachdem er Zwangsarbeiter bei lebendigem Leib hat verbrennen lassen. Literatur dürfe nicht immer angenehm sein, war Nádosch überzeugt.
Ich habe De Sade nicht gern gelesen, aber mit Gewinn gelesen.
Nicht nur auf den Seelen der Figuren in Parallelgeschichten lasten die deutsche und die ungarische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schon im Roman »Buch der Erinnerung«, der ihn international bekannt machte, spannte Nádosch den Bogen vom ungarischen Volksaufstand bis in die DDR der 70er Jahre.
Mein prussischer Madeleine ist vielleicht Zweiter Weltkrieg. Also diese Kriegsbilder, die ich in mir trage und immer wieder danach gefragt habe. Meine erste Erinnerung ist ein Bombenangriff. Und durch diesen Bombenangriff sind wir mit meiner Mutter in eine Wand geschleudert worden.
Am 14. Oktober 1942 wurde Peter Nádosch in eine kommunistische und jüdische, aber vor allem agnostische Familie in Budapest geboren. Am selben Tag ermordeten Nazis im polnischen Ghetto von Mieszocz fast 2000 Juden. Eine für Nádosch unerträgliche Gleichzeitigkeit.
Ich kämpfe seit langem damit, wie ich mitten in dieser Grausamkeit überhaupt geboren bin. Das finde ich eine Ungerechtigkeit von dem Schicksal.
Nach dem frühen Tod der Mutter und dem Selbstmord des Vaters war Peter Nádors schon als Jugendlicher vollweise, arbeitete bald als Fotograf und Reporter für Tageszeitungen, bis er an den Grenzen verzweifelte, die ihm die kommunistische Zensur auferlegte. Ein guter Fotograf ist er bis zuletzt geblieben, vor allem aber war er ein grandioser Schriftsteller. Wie Nádors in den oft neurotischen Gedankenkosmos seiner Figuren eintauchte, um sie dann wieder von außen zu beobachten, wie er zum Beispiel die große Distanz zwischen zwei allzu verschiedenen Frauen für einen Augenblick aufhob, indem er sie auf dem Rücksitz eines Autos bei einer holprigen Fahrt durch Budapest so sehr durchschüttelte, dass sie sich körperlich näher kamen und ein homoerotisches Knistern entstand, das war, das ist Weltliteratur.
Eine intensive Begegnung von Tobias Wenzel mit dem heute verstorbenen Schriftsteller Peter Nádors. Welche Bedeutung Nádors für die Weltliteratur, für Europa, aber vor allem auch für seine Heimat Ungarn hat, das möchte ich jetzt mit dem Literaturwissenschaftler und Journalisten Wilhelm Droste vertiefen. Herr Droste, guten Abend. In Budapest.
Guten Abend.
Peter Nádors hat sich literarisch intensiv mit der Gewaltgeschichte Europas befasst, sehr genau mit den Zuständen im kommunistischen Ungarn. Seine Bücher fielen damals ja auch unter die Zensur. Inwiefern war er eine moralische Instanz in Ungarn?
In einem gewaltigen Ausmaß. Das macht auch erklärlich, warum das heutige Facebook so unendlich voll ist. Also für sehr, sehr, sehr viele Leute hat er gerade diese moralische Richtschnur bedeutet. Man konnte sich wirklich auf ihn verlassen und war geschützt dadurch, dass man ihm mit ihm in ein Lesebündnis trat oder vielleicht sogar in ein persönliches, freundschaftliches Bündnis. Obwohl so ein richtig gesellschaftlich aktiver Mensch ist er nicht gewesen. Er hat viel mehr Distanz um sich herum aufgebaut als zum Beispiel Peter Esterházy, der große Kollege, der war viel geselliger. Mhm. Nádors hatte eine Tendenz, sich zurückzuziehen, aber aus dem Rückzug heraus dann einen guten Blick auf das Ganze zu haben und das Chaos zu überblicken. Und das hat viele Leute beruhigt.
Er hat mal gesagt, er sei ein urbaner Mensch im ländlichen Exil. Warum hatte er sich denn für dieses Exil, das Leben in der Abgeschiedenheit, entschieden?
Das hat er benutzt, dieses Dorf mit 50 Einwohnern, weil er ins Ausland wollte. Und das war einfach die billigere Lösung. Er hat sich eigentlich von Ungarn distanziert durch diesen Rückzug in dieses kleine Dorf im Südwesten Ungarns, um sich eben nicht auffressen zu lassen von diesen vielen Ärgerlichkeiten, die ja gerade diese lange, lange Orbán-Zeit bedeutet hat für dieses Land. Und er hat, glaube ich, klug daran getan, das so zu machen. Und andere, die sich da reingestürzt haben in die Auseinandersetzung, die haben dann irgendwann gemerkt, sie spielen Ping-Pong mit diesem schlechten System und werden dadurch Mitspieler des Systems, auch wenn sie das immer in der Opposition taten. Nádors hatte dann eine eher ästhetische Opposition und hat gesagt, ich schreibe meine dicken Bücher und damit helfe ich dem Land mehr, als wenn ich Protestschreie in die Welt setze.
Seine Bücher waren ja unter der Orbán-Regierung aus den Schullehrplänen verschwunden. Orbáns Abwahl dann im vergangenen April, die muss ja eine große Genugtuung für Peter Nádors gewesen sein.
Das ist das einzig Schöne an diesem Tod, dass dieser Termin vorher war und das Land sich gedreht hat und deutlich versucht, in eine andere Richtung sich zu entwickeln. Und ich freue mich sehr, dass Peter Nádors das mitbekommen hat. Denn das wird ihn wahnsinnig gefreut haben, weil da hat er wie die Hälfte des Landes sehnsüchtig gewartet und sich fast schon daran gewöhnt, dass es keine Hoffnung gibt und dass dieser Drehpunkt sein Leben noch erreicht hat. Das ist eine gute Nachricht.
Welches Buch von ihm sollte denn unbedingt wieder Schullektüre werden, vielleicht nicht nur in Ungarn?
Also Bücher und Schullektüre, das ist ein Problem, weil er schreibt ja kein Buch unter 1000 Seiten. Und finden Sie mal einen Schüler, der 1000 Seiten liest. Die 1500 Seiten, das Buch der Erinnerung, ist mein Liebling immer noch. Das ist wirklich so ein Klassiker, 85, 86 entstanden. Und dann bedeutet das auch immer eine irrsinnige Verspätung der Übersetzungen, weil eben die Übersetzer sich dadurch arbeiten müssen. Und dann 5 Jahre, 6 Jahre später kommen dann die Titel in Deutschland. Die deutsche Sprache ist richtig wichtig, weil er ist gerade durch die deutsche Sprache auch zu so einer internationalen Erscheinung geworden und auch durch seine vielen Auftritte in Berlin und in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. Und war eben deswegen auch immer der große Kandidat für den Nobelpreis. Keiner dachte, dass der Krosnauer ihn überholt, der Jüngere. Und das ist passiert und das tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Der Krosnauer hat doch noch 20 Jahre Zeit und Nader später hatte diese Zeit nicht mehr. Und das ist für mich persönlich eine kleine Tragödie. Aber er war auch nicht angewiesen darauf. Er hat ein derartiges Gewicht, ich glaube auch in Deutschland. Ich glaube, er hat das mehrfach versichert, dass das ihn im Grunde irritieren würde, wenn er den auch noch bekäme. Und ich glaube, das hat er nicht aus Eitelkeit gesagt, sondern er meinte das auch so.
Hier in Deutschland wurde er in diesem Jahr noch mit dem Bundesverdienstkreuz mit Stern geehrt. Der Suhrkamp Verlag hat dafür gesorgt, dass Peter Nadosch in Deutschland bekannt wurde. Welches Verhältnis hatte er denn als Sohn jüdischer Eltern zu Deutschland und speziell zur deutschen Sprache auch?
Erstaunlicherweise ein gutes. Man hätte ja meinen können, die Sprache der Mörder würde für ihn ewig irritierend und feindlich bleiben. Er ist im Jahre 42 geboren als jüdisches Kind und musste sofort weg von den Eltern, damit er in einigermaßen Sicherheit diese 3 Jahre Faschismus überlebt. Und dafür, dass das eigentlich diese große Bedrohung war, Deutschland, hatte er dann ein sehr, sehr intensives Verhältnis zu Deutschland, auch schon zur DDR. Da hat er große, lange Zeiten verbracht und das Buch der Erinnerung ist zur Hälfte DDR-Geschichte. Und auch die Parallelgeschichten später 2005, immer wieder deutsch und ungarische Parallelgeschichten. Das hat ihn nicht losgelassen, weil er wusste, das ist ihm in die Wiege gelegt, buchstäblich. Und wenn man so will, war Berlin vielleicht mehr Hauptstadt seines Lebens als Budapest. Ja. Aber er war mit dem DAD auch, ich glaube, mehrfach für ein Jahr in Berlin, wie Esterhazy auch. Überhaupt muss man sagen, dass diese DAAD-Stipendien eine irrsinnige Hilfeleistung für die ungarische Literatur bedeutet haben. Kertész hätte den Nobelpreis ohne die deutschen Übersetzungen nicht bekommen. Also da muss man mal ein Lob auf den DAD und auf Berlin ausrufen.
Er war auch Mitglied der Akademie der Künste. Und das abschließend unbedingt soll auch noch erwähnt werden, dass er eben auch Fotograf war. Was hat denn seinen Blick durch die Kamera angezogen? Also gibt es da irgendwelche Verbindungen zu seinem Schreiben, seinem Denken, vielleicht diese spezielle Detailgenauigkeit?
Ja, das ist mit Sicherheit innerlichst verwandt und er ist eben auch ein Schriftsteller, der mit dem Auge schreibt. Also das Auge hat eine überragende Bedeutung und auch dann die Einstellung, dass er durchhält, stundenlang von einem Liebesakt erzählen kann und das geht fast über 100 Seiten. Das halten die besten Fotografen nicht aus. Und das war der Einstieg im Grunde in die künstlerische Arbeit, weil eigentlich sollte er Chemiker werden. Und dann hat er für eine ungarische Illustrierte fotografiert. Und die waren dann immer nicht wirklich zufrieden. Und dann ist er in die Sprache umgestiegen, weil er sagte, die Sprache ist das freieste Instrument der Kunst. Und da hat er ja auch recht behalten.
Der Literaturwissenschaftler und Journalist Wilhelm Droste erinnerte an den ungarischen Schriftsteller Peter Nadosch, der jetzt mit 83 Jahren gestorben ist. Herr Droste, herzlichen Dank.
Ja, ich danke. Viel Spaß in Berlin heute Nacht.
Gestern hat die 7. Ausgabe des Lausitz-Festivals begonnen mit einem Konzert und einer Preisverleihung. 3 Wochen lang bringt es in Brandenburg und Sachsen Theater und Konzerte in die Fläche, oft in alte Industriedenkmäler. Und in diesem Jahr gibt's als erste große Premiere Hamlet, Shakespeares wohl berühmtestes Drama. Regie führt Marcel Kohler, der hat schon vor 2 Jahren beim Lausitz-Festival in einer ehemaligen Glasfabrik einen interessanten Othello inszeniert. Und diesmal zieht er in einen Flugzeughangar am Rand von Cottbus und hat mit Corinna Harfuch und Götz Schubert große Schauspieler dabei. Für Fazit ist Premierenkritiker Georg Kasch vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was macht der Regisseur Marcel Kohler mit diesem ja schon sehr, sehr oft interpretierten Stoff?
Na, Marcel Kohler versucht das Stück als so eine Art Porträt der neuen jungen Generation zu zeichnen. Das ist so die Corona-Generation, die jetzt verstärkt das Gefühl hat, von der Politik und den Älteren alleingelassen zu werden, schon während der Pandemie, aber jetzt auch als mögliches Kanonenfutter für die Bundeswehr, auch mit mauen Jobaussichten, die haben die Klimakrise im Nacken. Und eigentlich ist ja die Geschichte um den jungen Prinzen von Dänemark, der von dem Vater die krasse Aufgabe bekommt, den Mord an ihm zu rächen. Und dieser Mörder ist ja der Onkel Claudius, der der neue Herrscher ist und dann Hamlets Mutter heiratet. Da steckt aber eben auch noch so eine Kriegsgeschichte drin im Hintergrund um Fortinbras. Und das betont Kohler sehr. Also alles wirkt hier martialisch. Vor der Halle stehen so Geschütze rum. Es gibt so ein Symbol auf einer roten Flagge, die überall rumhängt. Und dieses Symbol erinnert so ein bisschen an Stacheldraht. Am Ende hat auch noch eine Drohne ihren Auftritt. Und auch die Kostüme erinnern mitunter ganz schön an Uniformen. Also dieses Raue, dieses letztendlich auch unterschwellig Gewalttätige und dieses, dass die Vätergeneration der jungen Generation extrem viel aufbürdet, das steckt hier schon ziemlich stark drin.
Klingt so, als sei dieser Spielort, der einstige Flughafen Hangar in Cottbus, dafür ganz gut geeignet.
Unbedingt. Also der hat natürlich sowas Raues, Industrielles und das wird noch ganz stark von der Bühne unterstützt. Also Thorsten Köpf hat die Bühne und die Kostüme gemacht und es gibt zum Beispiel einen Podest, auf dem so ein Zinksack steht. Dann gibt es ein Wasserbecken, sogar mit Wasserfall, in dem am Ende auch einige Leute sterben werden. Darüber gibt es so eine Art Glaskasten, von dem immer irgendwer die Szene beobachtet. Also es hat eben auch so eine ganz starke Überwachungsästhetik. Dann gibt es ganz viele kleine Details, auch in kleinen Nebenräumen, Gerippe, Gemälde, Gräber. Und das kann man dann auch alles in der inszenierten Pause begehen und sich angucken und nach der Pause trennen sich dann die Welten. Also am Anfang sitzt man so auf Tribünen und guckt so auf so ein Mittelfeld und nach der Pause wird man getrennt und diese beiden Szenen, die dann gespielt werden, sie werden aber auch ineinander verschränkt. Das heißt, die Schauspieler aus der einen Ecke kommen dann in die andere rüber. Das hatte Marcel Kohler ja auch alles schon bei diesem schon erwähnten Othello ausprobiert. Hier ist es allerdings so, dass es manchmal, weil der Ort ein ganz anderer ist als in Weißwasser, dass es akustisch ein bisschen schwierig ist, weil das doch sehr stark miteinander überlappt.
Mit Götz Schubert und Corinna Harfouch sind auch große Namen mit dabei. Harfouch spielt eigentlich Hamlets Mutter, doch seinen berühmten Monolog, den spricht auch sie irgendwie wie in so einer Traumsequenz.
Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Zeugt es von größerer Würde, auszuhalten, womit das traurige Geschick uns foltert? Oder dem Meer der Plagen zu begegnen und streiten zu vergehen. Sterben. Schlafen, mehr ist es nicht. Und zu denken, dass im Schlaf das Herzweh aufhört.
Ja, Georg Kasch, welchen Effekt hat denn diese Szene von Corinna Harfouch und wie ist dieser Abend überhaupt schauspielerisch?
Diese Szene hat den Effekt, dass sich die Mutter Gertrud ankuschelt an Hamlet und wie so in sein Ohr spricht oder in ihr Ohr spricht, denn Hamlet wird gespielt von Lynn Reusse. Das ist ja nun keine ganz neue Erfindung mehr. Das gab es schon bei Sarah Bernhardt und zuletzt bei Sandra Hüller, dass also Hamlet von einer Frau gespielt wird. Aber es wird hier auch ganz androgyn gelassen, ganz offen gelassen, warum das so ist, wird gar nicht weiter in Frage gestellt. Und hier hat das eben diese wahnsinnig zärtliche Szene, dass sich Gertrud so von hinten ankuschelt und wie so eine Art Schlafsequenz das spricht. Später gibt es nochmal eine andere Szene, in der Hamlet den Monolog selbst spricht. Da bekommt es nochmal was viel letztendlich Brutaleres und auch Hinterfragenderes. Und schauspielerisch ist das ziemlich gut, weil natürlich, also Corinna Harfouch ist eine sehr skeptische, herbe, teilweise auch sehr eindeutig als mitschuldig am Tod ihres Mannes gezeichnete Königin. Dann Götz Schubert, so ein sehr auftrumpfender Claudius, sehr breitbeinig als Hamlets Geist, auch sehr übergriffig. Also der hat diese Doppelrolle. Dann finde ich auch noch sehr, sehr schön Sina Kiesling als Polonius, sehr erdig, gar nicht so verkopft, wie das sonst so dargestellt wird, sondern es hat hier so eine sehr schöne, direkte, zugreifende, zupackende Art.
Dem Lausitz-Festival wurde in den vergangenen Jahren ja vorgeworfen, zu abgehoben zu sein, zu wenig Kultur für die Leute vor Ort zu bieten, sondern mehr nach den Gästen aus den Metropolen zu schielen. Das hatte sich zuletzt gelegt. Diesmal jetzt also Hamlet, ja, für die junge Generation?
Durchaus. Also eigentlich ein Hamlet für alle natürlich. Das funktioniert wunderbar. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass gerade im ersten Teil die Leute nicht so ganz genau wussten, wozu sie geladen sind. Das liegt auch an der etwas sehr rauen und ungewohnten Übersetzung von Jürgen Gosch und Angela Schalleneck, die da genutzt wird. Und es gibt auch viele, viele Fremdtexte. Heiner Müller, Bertolt Brecht, Sylvia Plath. Das macht das Ganze reich, aber man muss sich da schon so ein bisschen orientieren. Aber dann gibt es auch so schöne Sachen wie, es gibt einen Kinderchor von hier vor Ort aus dem Piccolo-Theater und die gestalten die Mausefalle und die haben auch das letzte Wort, die singen am Ende einen Song von Sting und das ist irgendwie ganz, ganz süß, ganz, ganz wunderbar, wenn es dann um die Zerbrechlichkeit des Menschen geht.
Georg Kasch über Marcel Kohlers Hamlet beim Lausitz-Festival heute und alle weiteren geplanten Vorstellungen sind und waren ausverkauft. Deshalb gibt's jetzt aber trotzdem morgen, Donnerstag, eine zusätzliche Vorstellung. Auf nach Cottbus und danke Georg Kasch. Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Auch der Karikaturist, Maler und Autor Hans Traxler ist mit 97 Jahren gestorben. Mitbegründer der Satiremagazine Pardon und Titanic, verbunden mit der Künstlergruppe Neue Frankfurter Schule. Man könnte auch einfach nur sagen, Traxler, der Erfinder der Birne, alias Helmut Kohl.
Mit Bildern und Texten komische Wirkungen zu erzielen, das war ein Leben lang sein Anspruch. Schon als 6-jähriger Junge entdeckte Hans Traxler die Illustrierten und beschloss, Karikaturist zu werden. Geboren in Böhmen, floh er 1945 mit der Mutter nach Regensburg.
Ich war damals 15 Jahre alt und lernte es, wie man Leute umbringt, so mit Gewehren und mit Bajonetten und so. Das hat mir eine große Angst gemacht, weil mir klar war, dass ich überhaupt keine Überlebenschance hatte, nicht? Das hat sicher mein Leben bestimmt. Ja, ich habe das nie ganz verloren.
Hans Traxler überlebte, seine Eltern nicht. Mit 16 Jahren war er vollweise und begann, sich mit Zeichnungen durchzuschlagen. Seine erste verkaufte er mit 17 an ein Magazin mit dem Namen Wiener Melange. Es folgte bald das Studium der freien Malerei in Frankfurt am Main und dort begegnete er den Männern, die sich später die neue Frankfurter Schule nannten. Bernstein, Henscheid, Eilert, Knorr, Poth, Wächter und Gernhardt.
Wir wollten was ganz anderes machen und dann haben wir experimentiert wie verrückt. Wir haben alle Formen, die man sich vorstellen kann, haben wir gemacht. Also den Cartoon mit einer Zeile drunter, das Bildgedicht, die Bildergeschichte, die Parodie auf Zeitungsberichte. Und dann gab es ja eben das berühmte WIMS, das deutschlandweit Schule gemacht hat.
Im Jahr 1979 gründete Traxler zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern der Pardon das Satiremagazin Titanic. Er und die Gründerväter, sie alle waren Multitalente, Autoren und Zeichner gleichermaßen. In dieser Zeit, in der die Angst vor einem Atomkrieg das Leben bestimmte, entstand einer seiner größten Erfolge. Der Begriff birnenförmiger Kanzler weckte in Traxler Assoziationen und es entstand die allseits bekannte Zeichnung von Helmut Kohl. Birne, das Buch zum Kanzler, erschien 1983 mit Peter Knorr als Autor und wurde ein Bestseller. In den späten 80er Jahren zeichnete Traxler seine ersten Bildgedichte. Er arbeitete für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung. Über 50 Bücher hat er verfasst, ebenso viele bebildert, darunter Heines Wintermärchen und Eichendorffs aus dem Leben eines Taugenichts. Hans Traxler zeichnete gern nach Vorlagen, aber vor allem, was er in seiner Umgebung sah.
Also das Zeichnen nach der Natur hat ja immer eine große Rolle gespielt. Ich habe eine richtige akademische Ausbildung mit Aktzeichnen. Das ist mir geblieben. Ich denke, es ist so, dass dieses Zeichnen vor dem Hintergrund der Natur, dass das zu einer größeren Intensität und insofern auch Nachhaltigkeit führt. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass viele von meinen Büchern auch nach Jahrzehnten noch nachgedruckt werden.
Gespeist vom revolutionären Geist der 68er-Bewegung und der antiautoritären Erziehung galt Traxlers Auseinandersetzung den Ideologien und Religionen.
Ich bin immer noch froh, dass ich in diesem kleinen Dorf in der Mitte eine Kirche steht und nicht eine Filiale der Deutschen Bank. Also insofern hat die Kirche für mich eine Bedeutung.
Zu den Cartoons und Bildgedichten gesellten sich die Kinderbücher. Paula, die Leuchtgans, Franz, der Junge, der ein Murmeltier sein wollte, Willi, der Kater, der immer größer wurde. Hans Draxler wollte etwas schaffen, das über die Aktualität hinausreicht. Und das ist ihm mit den Bilderbüchern gelungen. Draxler zeichnete noch jeden Tag.
Wenn die Zeichnung gelungen ist, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres.
Neben dem Zeichnen liebte er den Ammersee und das Haus, in dem er jeden Sommer seine Ferien verbrachte und täglich zum Schwimmen gehen konnte.
Das Schwimmen ist nach dem Zeichnen und Schreiben meine dritte große Leidenschaft geblieben bis zum heutigen Tag. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich mich noch so gut fühle.
Er wird fehlen, der sensible Kinderbuchautor, der kritische Karikaturist und der leidenschaftliche Schwimmer Hans Draxler.
Ute Wegmann erinnerte an ihn, Hans Draxler. Heute ist er mit 97 Jahren gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Streit um die Auswirkungen seiner Social-Media-Plattformen auf Kinder und Jugendliche hat Meta mit zahlreichen US-Bundesstaaten einen Vergleich geschlossen. Der Tech-Konzern zahlt einerseits fast 17 Milliarden Dollar. Außerdem verpflichtet er sich zu Änderungen für jugendliche Nutzer auf seinen Plattformen wie Facebook und Instagram, darunter zu standardmäßigen täglichen Zeitlimits und nächtlichen Zugangssperren. Mit dem Vergleich entgeht das Unternehmen einem Prozess. 29 Bundesstaaten hatten Meta vor einem Bundesgericht in Kalifornien vorgeworfen, seine sozialen Netzwerke gezielt so gestaltet zu haben, dass sie Minderjährige abhängig machen. In der Literaturszene kursieren Phishing-Mails. Es sind Angebote bekannter Redaktionen, die Autoren beispielsweise Auftritte auf der Buchmesse, Interviews oder Podcast-Gespräche vorschlagen, am Ende allerdings kostenpflichtig. Dahinter stecken Betrüger, wie die Branchenseite börsenblatt.de berichtet. Die Masche der Betrüger funktioniert so, dass sie die Mailadressen bekannter Kulturjournalistinnen und Journalisten übernehmen. Betroffen von dem Identitätsklau sind beispielsweise Katrin Schumacher und Mona Amisian, die für die ARD Literaturpodcasts hosten. Zeigen die Autoren Interesse an dem Fake-Angebot, bekommen sie eine zweite Mail. Darin werden unterschiedliche Publikationspakete in Höhe von mehreren hundert Euro angeboten. Nach Informationen von börsenblatt.de ist die Staatsanwaltschaft bereits eingeschaltet. Dem Bericht zufolge sollen auch Verlage Probleme mit gefälschten E-Mails haben. Die Jugendzeitschrift Bravo wird heute 70 Jahre alt. Die erste Ausgabe erschien am 26. August 1956. Das Titelbild zeigte damals Marilyn Monroe. Besonders bekannt wurde die Rubrik Dr. Sommer, die ab den späten 1960er Jahren über Sexualität aufklärte. Jugendliche konnten erstmals ihre Fragen zu Liebe und Körperlichkeit offen und ohne Wissen der Eltern stellen. Auch das Starschnitt-Poster, das im Großformat Prominente zeigte, gehörte in den 1970er und 80er Jahren zu den prägenden Inhalten der Zeitschrift. Die Auflage lag zeitweise bei mehr als 1 Million. Heute erscheint die Bravo nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch einmal im Monat. Seit 1968 gibt der Hamburger Bauer Medienverlag die Zeitschrift heraus. Er war eine Konstante des Tatorts. Über 20 Jahre ermittelte Andreas Hoppe in knapp 60 Folgen als Kommissar Mario Kopper in Ludwigshafen, gemeinsam mit Ulrike Volkerts. Heute kam die Nachricht, dass er mit 66 Jahren gestorben ist. Den Tatort verließ er bereits 2018, aber auch in vielen anderen Produktionen prägte Hoppe das deutsche Fernsehen. So war der ausgebildete Theaterschauspieler unter anderem in den Serien Soko und Lindenstraße zu sehen. Hoppe setzte sich auch aktiv für den Tierschutz und regionale Lebensmittel ein, lebte in Berlin und auf einem Hof in Mecklenburg-Vorpommern.
Und noch eine Todesnachricht erreichte uns am Abend. Der britische Schauspieler Tim Curry, Filmstar der Rocky Horror Picture Show, ist am Dienstagabend mit 80 Jahren gestorben. Er spielte den schrillen, queeren Wissenschaftler Frankenfurter, lange bevor das Wort queer zu unserem Wortschatz gehörte. Zwischen Glamour und Trash auf jeden Fall Kult.
When I read it, I just thought it was very witty and funny and Ich fand das Skript sehr geistreich und lustig. Ich wusste, das war was Besonderes. Trotzdem habe ich erst gezögert. Diese Figur wirst du nie wieder los, dachte ich mir. Aber es war wirklich gut. Da habe ich das Risiko gerne in Kauf genommen.
Wie prägt Popkultur unsere Gesellschaft? Die Rocky Horror Picture Show hat's vorgemacht. Heute startete das Popkulturfestival in Berlin seine 12. Ausgabe. Staatlich gefördert leistet es vieles, was Veranstaltungen auf dem freien Markt eher selten gelingt. Also Geschlechtergleichheit im Programm, wenn nicht sogar mehr Frauen als Männer, barrierefreier Zugang, wo immer möglich, ein Nachwuchsprogramm mit rund 150 Teilnehmenden, Auftragsarbeiten für außergewöhnliche Projekte und natürlich jede Menge Konzerte bis Sonntagabend. Den Auftakt erlebte Tobi Müller heute Abend auf dem Gelände des Kulturquartiers Silent Green im Berliner Bezirk Wedding. Was war denn heute schon alles los, Tobi?
Ja, eine ganze Menge, aber es geht natürlich immer mit Grußworten los, auf die man meistens nicht so wahnsinnig scharf ist an so einem Festival, muss man sagen. Aber heute war das ein bisschen anders. Es waren schon mehr als Grußworte, zunächst in der Kuppelhalle im Silent Green. Man hat gemerkt, dass alle schon noch ein bisschen angefasst sind, nicht nur ein bisschen in Berlin und vieles eben auch nicht mehr selbstverständlich ist. Kerstin Richter-Kotowski zum Beispiel, das ist die Berliner Staatssekretärin für Kultur, also die Nummer 2 hinter dem Kultursenator in Teilzeit, Stefan von Evers, Frau Richter-Kotowski von der CDU, betonte unüblich klar, dass ein staatlich gefördertes Festival experimentieren dürfen und auch mit Wortformaten reflektieren soll, versprach sogar weiterhin Geld vom Land Berlin, dass ein Drittel dabei steuert. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass die CDU so so deutliche Zusagen macht. Und auch die KuratorInnen des Festivals betonten zum Teil sehr persönlich, wie wichtig ihnen die vielen Angebote des Festivals sind, die sich eben mit Geschlechtergleichheit, Antisexismus und Antirassismus beschäftigen oder eben einfach afrikanische Musiken vorstellen, die man vielleicht jetzt nicht vermuten würde, sowas wie Afro-Country und so weiter. Der Hintergrund ist auch da natürlich, das ist einfach nicht vorbei, muss man sich vergegenwärtigen, der Anschlag auf den CSD, der offene Rassismus auf gegen das Volksbad vor der Volksbühne, das steckt schon alles in den Knochen hier am Festival, bei den Leuten, die es machen und auch bei denen, die es besuchen.
Dabei geht es ja diesmal länger, also 7 Tage, hat aber weniger Geld. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich seit Montag reden die nämlich. Montag und Dienstag waren so die Panels, die Diskussion. Da gibt es auch viele Kooperationen. Und ich habe die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin des Music Boards, Marie von der Heidt, einfach gefragt, wie sie diesen Zaubertrick eigentlich schafft.
Wir haben das Programm etwas entzerrt. Wir lagern das Talk-Programm jetzt vor das Konzertprogramm. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und auch mehr Fokus. Und wir sind viel mehr Kooperationen eingegangen als früher und arbeiten mit Kulturinstitutionen, Musikunternehmen in der Stadt zusammen und sehen uns mehr als Plattform, die anderes mit einbindet und dadurch das Programm anreichert.
Die Beispiele dazu sind das Berliner Ensemble, wo was stattfindet, der Boulez-Saal, viele andere auch, also wo sich das verteilt und wo die Leute natürlich dann auch Ressourcen quasi beisteuern zum Festival. Das erklärt das geringere Budget bei mehr Festivaltagen.
Auftragsarbeiten zeichnen dieses Festival immer wieder besonders aus. Gab es da heute schon was zu sehen?
Ja, es gab Verschiedenes zu sehen. Ich fand wunderschön, wirklich zum Anfang eine zusammengewürfelte Band, die es eigentlich gar nicht gibt, die so, ja, fast ein Ritual, die war in der Kuppelhalle so in einem Kreis und hat dazu einfach 2x ein halbstündiges Programm gemacht, dass sich das auch alle nacheinander dann angucken konnten mit 2 super MusikerInnen im Zentrum. Das ist Andy Haberl von der aus München von der Formation The No Twist und eine wahnsinnig tolle Session-Bassistin hier aus Berlin, Shanice Ruby Bennett, die mit 2 Gitarristinnen und einem Saxophonisten was gemacht haben, was es sonst nicht gab. Ich habe noch was dann sehr viel Zarteres, Weicheres gesehen im Kino Arsenal, das neu da auf dem Gelände ist. Was ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt. Da waren sehr viele Felsen auf der Bühne und es war sehr, ja, feenhaft, würde ich mal sagen. Aber das sind alles Dinge, die man eben sonst tatsächlich an anderen Festivals nicht sieht. Und davon gibt es 10 an der Zahl. Also da ist noch einiges los bis Sonntag.
Kernaufgabe sind die aufregenden Bands und Künstlerinnen. War es denn aufregend?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fand diesen Anfang schon wirklich sehr gelungen, quasi im Dunkeln, wie die gespielt haben. Und dann waren auch Bands, auf die ich schon lange, wirklich gerne sehen wollte. Das hat auch ein bisschen was Headlinerhaftes mehr, was hoffentlich dann auch mehr Leute anzieht. Es war nicht immer so gut besucht in den letzten 2 Jahren tatsächlich. Da war zum einen Avalon Emerson, die mal lange in Berlin gelebt hat als DJ und jetzt quasi eine Band zusammengestellt hat. Und dann Bar Italia, das ist schon ziemlich bekannt, also auch in England vor allem eine sehr gehypte, so ein bisschen retro-lastige Band, die auch eine große Nummer, die große Halle in der Betonhalle unten ganz voll gemacht hat. Und das geht so weiter. Also es gibt morgen Abend, die übermorgen Abend wieder Kulturbrauerei, das eigentliche Konzertfestival, Yassin zum Beispiel, ein junger Rapper oder dann Leute, die schon ein paar Mal da waren, bei der Popkultur am Samstag, wie zum Beispiel Sophia Kennedy, The Notwist, die ich schon erwähnt habe, mit Andy Haberl oder auch Rosa Anschütz, sehr erfahrene MusikerInnen mittlerweile, die da auch ein bisschen ziehen werden.
Lust auf jeden Fall auf mehr beim Popkulturfestival im Berliner Silent Green und an anderen Spielorten in Berlin. Bis Sonntagabend, Tobi Müller. Danke. Der Donnerstag naht und somit stehen neue Kinofilme vor der Tür. Wir schauen vorbereitend auf zwei deutsche Produktionen, die formal sehr eigene Wege gehen. Beide hatten auf der Berlinale ihre Weltpremiere und sorgten dafür Diskussionen. Anke Lewicke ist im Stoff. Hallo.
Guten Abend, Britta.
Beginnen wir mit dem Film Staatsschutz von Faraz Shariat. Im Zentrum steht die junge deutsch-koreanische Staatsanwältin Se-Yo Kim und die ermittelt gegen rechte Gewalt in Ostdeutschland, bekommt dabei selbst Rassismus zu spüren. Wie geht Faraz Shariat, der Regisseur, dieses ja doch sehr aufgeladene Thema an?
Ja, das deutsche Kino geht ja eigentlich viel zu selten ins Genre. Das ist ja immer im Fernsehen, Tatort und so weiter. Und dieser Film traut sich das. Und ich würde mal sagen, es ist ein Rache-, Paranoia- und Polit-Thriller. Und du hast es schon gesagt, das Ganze spielt in einem fiktiven ostdeutschen Ort. Und hier arbeitet und lebt eben diese junge Staatsanwältin. Und sie hat natürlich auch immer wieder Fälle mit rassistischen Übergriffen zu lösen. Sie spricht manchmal frei. Dann gibt es einmal einen Angeklagten, der hat auch verfassungsfeindliche Symbole auf dem T-Shirt, ziemlich selbstsicher. Den weist sie dann zurecht. Und dann passiert aber, dass sie von drei vermummten Männern angegriffen wird mit einer Brandbombe. Es geht alles gut aus. Aber sie muss dann auf einmal auch in eigener Sache ermitteln. Und dann wird das so zum Polit-Thriller. Also sie geht in die Archive und entdeckt eben viele ungelöste Fälle. Fälle, die so fahrlässig behandelt wurden. Macht dann auch so ein rechtes Netzwerk auf. Also ein Staatsanwalt, die Polizei, andere Beamten. Und sie selbst verändert sich dann. Sie wechselt die weiße Bluse gegen ein Tank-T-Shirt, hat auf einmal kurze Haare und kauft sich ein schwarzes Auto mit Panzerglas. Und dann die Paranoia. Ich meine, wenn Genre-Kino gut ist, dann erzählt es ja viel über eine Gesellschaft. Und wie selbstsicher die Rechten hier auftreten, da finden wir unsere Unmacht in diesem Film doch ganz gut wieder. Und das sind auch immer wieder ganz interessante Dialoge. Also einmal wird die Staatsanwältin Kim zu ihrer Vorgesetzten gerufen und ihre Assistentin, also die Assistentin der Vorgesetzten, geht dann dazwischen und da kommt dann doch eine ziemlich üble Gesinnung zum Vorschein.
Ich arbeite wirklich sehr gerne in unserer Behörde. Ich bin mit Leib und Seele Staatsanwältin. Und gerade jetzt, wo die Demokratie zunehmend angegriffen wird, ist nichts wichtiger als mit staatlicher Gewalt die Würde aller Menschen zu schützen und sich besonders gegen die Diskriminierung von Minderheiten einzusetzen.
Das ist hier nicht der Ort für linke Parolen. Frau Kim zitiert das Grundgesetz.
Naja, Genre-Kino verspricht Spannung, aber das Genre-Kino hat oft auch so einen Hang zu eindimensionalen Figuren, also Stereotypen, auch der Banalisierung wichtiger Themen. Wie ist das in diesem Film?
Also der Film basiert schon auf realen Fällen, die nie richtig behandelt wurden, wo eben Rechte einfach davonkamen. Und natürlich, wenn das Genre abhebt, kann es eben die Realität auch aus den Augen verlieren. Aber ich finde, hier sind alle Figuren wirklich mit unserer Gegenwart gefüllt. Also Julia Yen spielt eine Rechtsanwältin, die einfach unerschrocken vorgeht. Und sie wird dann auch die Verbündeten zur Kim. Und dann gibt es eben immer wieder so einen selbstsicheren Staatsanwalt, der denkt, ihm kann nichts passieren. Wie überhaupt diese ganze rechtsextreme Gemeinschaft so sich fast schon zu selbstsicher ist. Also das finde ich ist gut gezeichnet. Das ist nicht vom Reißbrett. Man kommt da auch so richtig rein, spürt auch so eine Wut. Und ich finde, diese Kim, die Staatsanwältin, wird ja auch zu einer realen Heldin, weil sie schafft es wirklich, die Rechten wieder auf die Anklagebank zu bekommen. Aber sie funktioniert eben auch als überhöhte Genrefigur. Und das finde ich ganz spannend. Sie ist dann ja so ein Racheengel mit ihrem Auto. Aber wenn der Motor aufheult, ist das auch irgendwie so eine kleine Utopie, als wollte sie den Rechten sagen, es gibt auch noch ein anderes Deutschland.
Staatsschutz von Faraz Shariat ab dieser Woche neu in den Kinos, ebenso wie Der Heimatlose von Kai Sternicke. Das deutsche Kino entwickelt gerade irgendwie eine Vorliebe für Inselfilme nach Fatih Akins Weltkriegsdrama Amrum oder Anne-Kathrin Hendels dokumentarischem Hiddensee-Film. Jetzt also ein Spielfilmdebüt auf einer diesmal namenlosen Insel. Warum zieht es deutsche Filmemacher eigentlich gerade so gehäuft auf Inseln?
Ja, Inseln sind ja so abgelegene, kleine, geschlossene Gemeinschaften. Und so eine Insel ist ja auch wie ein Druckkessel, wo so bestimmte Themen konzentrierter zum Vorschein kommen. Und hier geht es eben um Zugehörigkeit, um Heimat und Erinnerung. Das Ganze geht los. Ein junger Mann kommt auf dieser Insel eben an. Das spielt so vor 100 Jahren, hat aber trotzdem was Zeitloses. Und er sagt dann zum Fährmann, das ist meine Heimat, die habe ich mir nicht ausgesucht. Und dann geht er eben zu seiner kleinen Ansammlung von Häusern, klopft da an einer Tür und auf einmal hört er Menschen hinter sich und blickt sich um und guckt in die Gesichter von Männern, die ihn ziemlich argwöhnisch mustern.
Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter. Mechthild. Ich bin es, Hein. Mechthilds Sohn.
Ist das die Möglichkeit?
Wie lange mag das her sein? Doch gewiss 15 Jahre.
14.
Ja, niemand scheint ihn wiederzuerkennen. Der Wind ist rau, die Bilder sind rau, die Sitten sind auch rau. Und dann gibt es eine Art Gerichtsverhandlung, wo er beweisen muss, dass er wirklich zu dieser Gemeinschaft gehört. Also es geht um Erinnerung. Und das Interessante, das ist so ein bisschen wie Docville Lars von Trier inszeniert. Die ganzen Häuser, das sind alles nur Kulissen.
Für ein Spielfilmdebüt also scheint sich dieser Regisseur Kai Sternicke einiges zu trauen. Wie souverän inszeniert er das? Geht das auf?
Ja, also ich fand schon ziemlich überzeugend. Also die Insel wird zur Bühne, zu einer Theaterbühne. Man muss auch an Brechts Verfremdungseffekt denken. Man wird aufgefordert, so auch rational auf das Ganze zu blicken. Und es geht dann ja um die Erinnerung beim Gericht. Und die Erinnerungen von Hein sind immer andere. Und man bekommt auch mit, Hein hatte eine Freundin, aber er hatte auch ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Und er spürt immer mehr, seine Erinnerungen sind nicht deckungsgleich. Und jetzt kommt die große Frage auf, verrät er seine Erinnerungen und damit auch seine queere Identität? Also diese Fragen werden da alle immer aufgeworfen. Und ich finde, der junge Schauspieler Paul Boche spielt es wirklich sehr eindrücklich. Diese Getriebenheit ist in seinem Körper drin und man spürt wirklich, was es heißt, heimatlos zu sein.
Und so heißt auch dieser Film, Der Heimatlose von Kai Sternicke und Staatsschutz von Faraz Shariat. Zwei interessante neue deutsche Produktionen ab diesem Donnerstag in den Kinos. Wir sind gebrieft. Dank Anke Lewicke.
Tschüss.
Und jetzt stöbert Florian Werner schon mal in den gedruckten Feuilletons vom Donnerstag, dem 27. August.
Welches ist das am meisten erwartete Kulturprodukt der Welt? Nein, es ist nicht das nächste Album von Taylor Swift, es ist auch kein Film, keine Fernsehserie und ein Buch ist es schon gar nicht, sondern das Computerspiel Grand Theft Auto Teil 6, kurz GTA 6. Seit fast 30 Jahren spielt man darin zwielichtige Typen, die sich in einer amerikanischen Großstadt vom Kleinganoven zum Schwerstkriminellen hocharbeiten, schreibt Henrik Oerding in der Zeit. Vom Bordstein bis zur Skyline, mit Autos, Waffen, Überfällen, Drogengeschäften und anderen halbseidenen Vergnügungen. An diesem Donnerstag wird nun erstmals ein 6 Stunden langer Werbetrailer für das Spiel veröffentlicht. Gegen Bezahlung, versteht sich. Aber warum warten Millionen von Menschen sehnsüchtig darauf? Dem Gangster in GTA wird nichts dauerhaft nachgetragen. Er ermöglicht allen das konsequenzlose Ausleben der eigenen dunklen Seite, erklärt Oerding und zitiert zustimmend einen Kritikerkollegen. Man müsse kein Psychopath sein, um diese Spiele zu mögen, aber ein Heiliger, um ihren dunkleren Möglichkeiten zu widerstehen. Die am Dienstag verstorbene Country-Musikerin Dolly Parton war zwar keine Heilige, aber doch eine Figur, der wundersame Kräfte zugesprochen wurden. Wer soll die Welt jetzt heilen? Fragt Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung und erklärt, so jemanden wie Dolly Parton wird es so schnell nicht wieder geben. Nicht nur in den USA, wo sie von sämtlichen politischen Lagern verehrt wird, sondern auch im Rest der Musikwelt. Das bis zuletzt Erstaunliche an ihr war, alles, was sie tat, wirkte leicht. Was es natürlich nicht gewesen sein kann. Von frühester Kindheit an musste Parton sich durchsetzen. Zunächst gegen die Armut ihrer Herkunftsfamilie, später gegen ausbeuterische Manager und sexistische Scherze. Blöde Witze über ihr zunehmend künstliches Aussehen ließ Dolly Parton stets charmant ins Leere laufen, schreibt Lutz. Die besten kamen eh von ihr selbst. »Dolly, wie lange dauert es, deine Haare zu machen?« »Keine Ahnung, da bin ich ja nie dabei.« Lebenskluges Konzept der bekennenden Perückenträgerin. Es gibt Wichtigeres als das Aussehen, also kann man auch gut aussehen. Mindestens so humorvoll wie Dolly Parton, aber auf ganz anderem Gebiet, war der ebenfalls zu Beginn dieser Woche verstorbene Maler, Zeichner, Illustrator, Autor, ja, Alleskünstler Hans Traxler. Andreas Platthaus schreibt über ihn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Kunst war im buchstäblichen Sinne sein Leben. Und über nichts konnte Hans Traxler sich in den letzten Jahren so aufregen wie über den Niedergang des künstlerischen Handwerks. Traxler arbeitete zunächst für die Satirezeitschrift Pardon, war später Mitbegründer der Titanic sowie der sogenannten Neuen Frankfurter Schule. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche, lautete ihr Slogan, Traxler zeichnete das Wappentier. Bilder schaffen, um damit zu anderen zu sprechen, das war sein Verständnis von Zivilität, so Platthaus. Der Mensch war ihm das zeichnende Tier. Der Mensch ist, wie wir hinzufügen könnten, auch das Tier, das fotografiert. Und zwar seit nunmehr 200 Jahren. 1826 hielt der Franzose Joseph Niépce erstmals eine sogenannte Heliographie fest. Heute tun Milliarden Menschen es ihm gleich. Es gibt kaum ein Motiv, das beliebter wäre als der Sonnenuntergang, schreibt Hanno Rauterberg in der Zeit. Überall auf der Welt ist es dieser Augenblick des Übergangs, vom Licht ins unausweichliche Dunkel, der Menschen zur Kamera greifen lässt. Als könnte es keinen Morgen geben und die Nacht währte ewig. Weshalb man vorsorgen müsse, Licht speichern, das Licht der Fotosonnen, die niemals untergehen und auf technisch kalte Weise für immer wärmen.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.